Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Ja, ich bräuchte ein gestärktes Selbstwertgefühl. Also einfach, dass ich mehr das Gefühl habe, ich bin okay, so wie ich bin und ich kann das auch alleine.
Hallo und herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich. Heute ist die Linda bei mir und Linda berichtet mir, dass sie, wenn sie einen neuen Freund hat, beziehungsweise schon beim Daten, extrem angespannt und ängstlich ist, dass er sich nicht wirklich auf sie einlassen würde oder eben auch, dass er sich trennt, wenn sie schon zusammen sind und die Anspannung ist enorm hoch und auch körperlich. Sie hat ein Riesenproblem, auf eigenen Füßen zu stehen und wünscht sich immer jemanden, der sie durchs Leben führt. Und womit das alles zusammenhängt, da werden wir gleich mal tiefer tauchen. Hallo Linda, herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich.
Hallo.
Welches Thema hast du mitgebracht?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin heute hier wegen meinem Beziehungsmuster. Das zieht sich eigentlich so schon durch mein ganzes Leben. Also seit ich die ersten Erfahrungen mit Männern gemacht habe in Teenagerjahren. Und zwar ist es, dass ich mich sehr schnell sehr emotional abhängig von meinem Gegenüber mache. Auch teilweise schon in Kennenlernphasen, also gar nicht mal nur in Beziehungen, wenn die mir dann wichtig sind. Und die Sache ist die, dass sich das bei mir nicht nur emotional äußert, sondern dass das auch dann auf körperlicher Ebene eben ja sich zeigt. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn bei mir eine Unsicherheit aufkommt oder eine Irritation und die kommt bei mir sehr schnell auf und sehr oft, dann kriege ich zum Beispiel Herzrasen. Oft bin ich dann auch wie erstarrt und sitze dann einfach auf der Couch und kann mich nicht richtig bewegen oder mache dann auch gar nichts anderes, außer wirklich in Gedankenspiralen zu kreisen, kann nachts nicht schlafen und habe dann teilweise sogar auch Panikattacken, wenn es ganz schlimm ist.
Welche Emotion gehört denn zu diesen körperlichen Symptomen?
Angst auf jeden Fall, also Verlustangst.
Mhm. Also extreme so Verlustangst.
Ja, genau. Und halt auch so Hilflosigkeit. Wahrscheinlich Kontrollverlust wieder. Also dass ich halt, ja, dass ich Angst habe, dass ich die Kontrolle verliere über die Beziehung in meinem Gegenüber.
Ja, dass du verlassen wirst, nicht?
Ja, genau. Ja, und das ist halt für mich sehr belastend, weil Beziehungen deswegen für mich schon immer wie so eine Achterbahnfahrt waren. Also es gibt die ganz hohen Hochs, wenn alles okay ist, wenn ich mich dann wirklich mal sicher fühle. Und dann im nächsten Moment, sobald die kleinste Unsicherheit aufkommt, falle ich wie in so ein Loch. Und es ist, also mein Nervensystem fühlt sich an, als wäre ich auf Starkstrom eigentlich dauerhaft. Ja. Und das ist für mich dann eigentlich nicht aushaltbar. Also ich klappe dann wirklich körperlich so zusammen eigentlich nach einer Zeit. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich schon meine Muster ganz gut erkannt habe und dass ich eigentlich auch meine Glaubenssätze schon gut rausgearbeitet habe, aber irgendwie kann ich es trotzdem einfach nicht lösen. Also meine Vermutung ist, dass das alles stark mit meinem Selbstwertgefühl zusammenhängt und ich glaube, dass auch Männer für mich so eine Art Regulationsfunktion oft haben sollen, weil ich fühle mich in meinem Alltag oft halt los, also dass ich mir dieses Konstrukt selbst nicht so geben kann, was ich brauche, um mich sicher zu fühlen. Und ich glaube, so ein Mann soll mich dann oft wie an die Hand nehmen und so durchs Leben führen.
Also das Muster hast du nicht nur in Beziehungen, sondern überhaupt im Alltag, dass du das Gefühl hast, du kannst gar nicht so richtig auf eigenen Füßen durchs Leben gehen.
Ja, also oftmals, ja. Nicht immer, aber ja, die gibt's auf jeden Fall, ja.
Ja, hier hat das Gespräch ja gerade erst begonnen. Wir sind noch nicht lange dabei und ich als Psychotherapeutin bilde natürlich früh Hypothesen, worum es gehen könnte. Eine Hypothese kann natürlich auch immer wieder verworfen werden. Und hier liegt die Hypothese nahe, dass Linda ein großes Problem mit dem Thema Autonomie hat. Autonomie ist ja ein psychisches Grundbedürfnis, dem steht das Grundbedürfnis von Bindung dagegen. Und Menschen, die eine schwache Autonomieentwicklung haben, das heißt, die so das Gefühl haben, mit dem Leben gar nicht so richtig gut alleine klarkommen zu können, die das Gefühl haben, nicht richtig auf eigenen Füßen stehen zu können und dadurch auch nicht wirklich für sich eintreten zu können oder nicht gute Entscheidungen treffen können, die sind immer sehr stark auf Bindung angewiesen, weil sie brauchen eine enge Bezugsperson, die für sie sozusagen die autonome Funktion übernimmt. Wie so ein kleines Kind, was nicht ohne die Hand von der Mama allein über die Straße gehen kann. Und wenn die Autonomieentwicklung halt gestört ist, dann macht sich das eben sehr im Erwachsenenalter bemerkbar, unter anderem eben wie bei Linda durch sehr anklammerndes Verhalten und allgemein so dem Gefühl, dem Leben nicht ganz gewachsen zu sein. Und jetzt gucken wir mal, ob die Hypothese von mir da ins Schwarze trifft. Sag mal, für mich hört sich das an, wie wenn du ganz furchtbare Verlust- und Verlassenheitserfahrungen gemacht haben musst. Weil die Stärke der Reaktion, die du beschreibst, weist eigentlich schon in Richtung Trauma. Ne? Weil es ja, wie dir theoretisch auch klar ist, übertrieben.
Ja, auf jeden Fall.
Also so. Aber dein Körper und dein ganzes Angst- und Alarmsystem schlägt halt viel, viel schneller an als dein Verstand. Dein Verstand steht da verloren im Posten und dann gehen schon die ganzen körperlichen Alarmfunktionen in dir los.
Ja. Ja, also mir ist das auch bewusst, teilweise habe ich Kennenlernphasen und ich projiziere dann halt direkt schon drauf. Ich denke mir, oh, das könnte endlich jemand sein, der zu mir passt. Und dann habe ich, obwohl ich die Person ja noch gar nicht in meinem Leben habe und sie eigentlich noch gar keinen Stellenwert in meinem Leben habe, habe ich schon Angst, sie potenziell verlieren zu können. Mhm. Ja.
Was ja anders ausgesprochen genauso viel bedeutet, wie sie potenziell gar nicht an mich binden zu können.
Ja, oder halt eher so, also der Gedanke, ja, irgendwann verstehen sie sowieso, dass ich, dass ich nicht interessant genug bin.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also dein Selbstwert ist irgendwie so, dass du denkst, dass du es gar nicht wert bist.
Ja.
Und wenn du davon tief überzeugt bist, musst du ja psychologischerweise, geht ja gar nicht anders, auch davon überzeugt sein, dass andere das genauso sehen.
Ja.
Woher kommt denn das? Also was hat denn das mit deiner Lebensgeschichte zu tun? Da muss ja irgendwas, müssen ja starke Sachen vorgefallen sein.
Ja, komischerweise gar nicht mal so. Also ich glaube, bei mir sind es vielleicht eher viele kleine Sachen, die sich so zusammensetzen. Also vielleicht so ein Mosaik aus verschiedenen Stücken. Also ich hatte irgendwie eine harte Grundschulzeit. Ich hatte eine Freundin bei mir in der Klasse. Die war so eigentlich meine einzige richtige Bezugsperson. Und die hat sich in Pausen oft entschieden zwischen mir und einem anderen Mädchen. Und wenn sie sich dann gegen mich entschieden hat, dann habe ich oft einfach dann auf dem Schulhof alleine da gestanden mit meiner Brotdose. Und das hat mich, also das war schon echt schwer für mich. Da bin ich oft irgendwie danach heimgegangen, habe geweint und habe mich dann schon hilflos gefühlt, ja.
Aber da müsste doch schon vorher eine Unsicherheit gewesen sein. Also du beschreibst dich ja schon auf dem Pausenhof als nicht besonders selbstbewusst. Du auch so, dass du so wartest, dass die Freundin sich für dich entscheidet, anstatt, sage ich jetzt mal, noch andere Freundschaften zu schließen, aktiver auf andere Kinder zuzugehen. Es hört sich für mich so an, wie wenn du schon vor der Schule, also dass du schon in die Schule mit deine Unsicherheit gebracht hast. Kannst du dich da an was erinnern, wie es damals bei deinen Eltern war? Zu Hause?
Also es gab nie so was Großes, was passiert ist. Mein Papa ist halt der typische Kerl, der schwer Emotionen zeigen kann äußerlich. Also er zeigt es eher auf so seine Love Languages, Hilfsbereitschaft oder auch Zeit miteinander verbringen. Und ich glaube, das haben wir auch wirklich viel gemacht, als ich klein war. Aber ich kann mich daran erinnern, umso älter ich wurde, umso mehr habe ich mich auch von ihm nicht geliebt gefühlt, weil umso größer man ja wird, umso mehr will man ja auch alleine dann spielen und Zeit verbringen. Und dann ist es quasi bei uns weggefallen, weil wir dann nicht mehr so wirklich die Connection halt hatten, dass wir dann zusammen gespielt haben und so weiter. Und dann habe ich halt einfach nur gesehen, okay, er sagt mir halt nie, dass er mich lieb hat und kann mir das halt nicht auf die, ja, kann mir das nicht so zeigen, wie ich es halt gebraucht hätte. Und es kam aber erst später. Also ich glaube, das war nicht so, als ich noch ganz klein war.
Und die Mama?
Meine Mama ist so das komplette Gegenteil von meinem Papa. Sie ist sehr anklammernd. Sie hat mich schon immer sehr an sich gebunden. Also wollte mich meine komplette Schulzeit in die Schule fahren und hat auch immer so Wir-Botschaften auch benutzt, so von wegen, wir können das nicht so gut, wir haben nicht so einen guten Orientierungssinn und ja, wir bleiben mal alle in derselben Stadt wohnen und ziehen in ein Mehrfamilienhaus und so. Ich meine, ich habe zwei Geschwister, es war immer viel los. Ich habe, auch wenn irgendwie Streits war mit meiner Schwester, öfters mal mich dann nicht gesehen gefühlt, weil ich dann irgendwie weinend in mein Zimmer gegangen bin und ja, dann irgendwie auch niemand nach mir geguckt hat und ich mich dann irgendwie selbst halt beruhigen musste. Aber ansonsten, wenn ich zum Beispiel weinend aus der Schule gekommen bin, weil ich erzählt habe, oh, heute wollte wieder niemand mit mir spielen, meine Mama hat mich immer in den Arm genommen und mir immer gesagt, wie lieb sie mich hat. Also eigentlich war da nie irgendwas ganz Großes.
Mhm. Ich möchte gerne mal da ein bisschen bleiben mit der, dass deine Mutter dich sehr stark an sie gebunden hat und sehr stark dieses Wir-Gefühl gemacht hat. Kannst du mir noch vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, wie sie zum Beispiel mit Ängsten umgegangen ist oder ob es erlaubt war, daheim auch mal wütend zu sein?
Ja, also ich hatte eigentlich keine Grenzen wirklich. Ich habe die aber auch nicht ausgenutzt. Also ich hatte keine feste Zeit, wo ich ins Bett gehen musste. Ich durfte den ganzen Tag Fernsehen schauen. Ah, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Also meine Mama war nicht so wie mein Papa, die gerne mit mir gespielt hat, sondern sie war dann eher so, ja, okay, sie hat halt so viel anderes zu tun, Haushalt, was weiß ich, und ist einfach nicht so ihr Ding gewesen. Und dann war es halt einfach für sie zu sagen, ja, du kannst doch den ganzen Tag Fernsehen gucken, wenn du willst. Und das habe ich dann auch oft gemacht.
Mhm.
Ja.
Es ist so schwierig, sich da so ein Bild rauszumachen, weil was du erzählst, ist einerseits zu viel Anbindung und auf der anderen Seite zu wenig Halt.
Ja. Ja, das stimmt. Und die Frage ist, ist es so stark, dass es dann so ein Muster bei mir auslöst? Das ist in meinem Kopf immer das, was für mich so wenig Sinn macht, weil ich mir denke, ja, andere, die werden irgendwie von ihrem Vater verlassen, wenn sie 2 Jahre alt sind, der haut irgendwie ab. Dann denke ich mir, das macht irgendwie Sinn. Ja, aber bei mir, es gab nie so einen großen Knall.
Mhm. Es muss ja auch nicht immer der große Knall sein.
Ja.
Sondern es geht ja so darum, irgendwie zu verstehen, wie es kommt. Es sind ja zwei Themen bei dir. Das eine ist so dieses ganz direkt so am Selbstwert, dass du irgendwie nicht so eine hohe Meinung von dir hast. Und das andere ist, dass du dir nicht zutraust, so richtig auf eigenen Füßen durchs Leben zu gehen.
Ja.
Und die beiden, glaube ich, hängen ja auch irgendwie miteinander zusammen.
Gehe ich schon stark davon aus. Ja.
Und dass du, deine Mutter scheint ja durch ihre Wir-Botschaften noch einiges in dich hineingetragen zu haben.
Mhm.
Und das, was du eben schon so ein bisschen nebenbei erzählt hast, ist ja so, dass deine Mutter irgendwie auch so ein bisschen ein Autonomieproblem hatte. Also, dass sie eher ängstlich durchs Leben gegangen ist.
Sie ist heute noch so. Also wenn ich ihr jetzt sagen würde, ich fahre nach Frankfurt, dann würde sie sagen, mach das auf keinen Fall.
Bitte?
Weil sie Angst hat, dass ich dann irgendwie von jemandem abgestochen werde oder so. Also,
oh krass.
Ja.
Also wirklich ziemlich übertrieben.
Ja, ja. Also extrem. Wenn draußen minimaler Schneefall ist, dann sagt sie, fahr nicht mit dem Auto rum. Am Ende hast du einen Autounfall und Glatteis und was weiß ich. Also
eine permanente Katastrophenszenario.
Ja, ja. Ja, sie ist auch selbst schlechter drin, Verantwortung für sich zu übernehmen. Also sie lässt uns dann gern irgendwie was für sie auf Amazon bestellen oder was weiß ich. Also weil sie sagt, sie kann das nicht. Ja, also ich glaube, sie projiziert schon auch viel von ihren Unsicherheiten auf uns Kinder, definitiv.
Und sie hat ja auch wenig Verantwortung übernommen im Sinne von gesunder Grenzsetzung.
Ja.
Also, ne, also von wegen Fernsehzeiten und laissez-faire.
Ja.
Und sie war ein extrem starkes Vorbild.
wie immer.
Ja.
Geht ja gar nicht anders.
Klar, ne? War meine engste Bezugsperson. Logisch.
Und die hat dir vorgelebt, die Welt da draußen ist gefährlich und ich komme in der Welt nicht klar und ich kann auch kleine Entscheidungen, wie was zu bestellen, nicht wirklich alleine treffen.
Ja, da hast du scheinbar recht, ja.
Du lachst?
Ja.
Was geht gerade in dir vor? Ich sage immer, wenn man einen Punkt trifft, dann fangen die Leute entweder an zu lachen oder zu weinen.
Ja, es ist schon so, dass ich schon immer sehr viel Wert auf die Meinung von meiner Mutter gelegt habe. Also ich habe da zum Beispiel so eine Situation im Kopf, Abschlussball, einfach Kleider aussuchen. Da hat mir halt ein Kleid gut gefallen. Das hatte halt damals gefühlt jeder so vom Stil her. Und hat sie gesagt, ah, dann siehst du doch aus wie jedes andere Mädchen, ist doch nicht so schön. Und dann habe ich mich überreden lassen, irgendein Kleid zu kaufen, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Einfach, weil sie gesagt hat, ah, das siehst du schöner aus. Und da dachte ich mir, ja, wenn die Mama sagt, das sieht schön aus, dann wird es auch so stimmen.
Also traust du dir auch gar keine so richtig eigene Urteilsfähigkeit zu?
Nee, also ich bin gerade dabei, meine eigene Wohnung einzurichten. Ich sag dir, da habe ich ähnliche körperliche Symptome manchmal wie bei Männern, weil ich mich einfach nicht, also ich sitze wirklich 8 Stunden vor meinem Handy, gucke mir alle möglichen Kommoden an und kann mich dann nicht entscheiden, eine Kommode zu kaufen. Bei dir war auch mal irgendjemand im Podcast, hat gesagt, sie kann sich nicht, sie war irgendwie mal stundenlang im Baumarkt und konnte sich nicht für einen Blumentopf entscheiden. Das hatte ich auch schon, genau dieselbe Situation. Ich bin danach heimgefahren nach 5 Stunden ohne Blumentopf.
Was ist, wenn ich jetzt sage, ganz die Mama?
Ja, ich glaube, ich bin reflektierter als meine Mama. Und meine Mama hat auch viele gute Seiten, wo ich sage, das ist auch schön, so zu sein wie sie. Aber da... Ja, das hat sie mir viel mitgegeben.
Ja, also kommst sofort in Loyalitätskonflikt auch ein bisschen mit den guten Seiten, oder? Oder deute ich das gerade falsch?
Ja, sie ist halt eigentlich schon ein guter Mensch. Also sie meint das nicht böse oder so. Aber ja, sie hat mir viel und viel mehr als meine anderen Geschwister. Also die haben das nicht so wie ich, ja. Also ich habe das auf ganz vielen Ebenen, das habe ich ihr auch schon oft gesagt, ja, das habe ich wegen dir.
Also ich möchte es mal vielleicht so formulieren, sie hat unwillentlich ganz viel ihrer eigenen Ängste in dich hineingetragen.
Ja.
So dass du, wie deine Mutter, die dir das ja vorgelebt hat, und sie hat es ja nicht nur vorgelebt, sondern sie hat dich ja auch häufig gewarnt, und dir immer wieder die Botschaft gegeben, Kind da draußen ist gefährlich und das schaffst du nicht. Mhm. Na, das kriegst du nicht hin. Mhm. So, oder im Grunde auch Frankfurter Beispiel, das überlebst du nicht.
Ja, stimmt.
Also es ist ja schon krass von der Botschaft her.
Ja.
Aber die Botschaft war eigentlich immer, das packst du nicht.
Ja. Ich versuche mich da auch schon echt gegen, also abzugrenzen von. Also wenn sie jetzt heute ab und zu immer mal noch so Wir-Botschaften macht, dann sage ich auch, ey Mama, stopp. Also das bin nicht ich. Wenn sie zum Beispiel sagt, ja, wir können das nicht so gut, sage ich, Mama, ich bin schon irgendwie allein in andere Länder geflogen. Ich habe einen Orientierungssinn, ich krieg das hin. Das bin nicht ich. Aber ja, irgendwie macht's halt doch nicht Klick bei mir. Ich weiß auch nicht. Auf tieferer Ebene scheinbar. Aber ich habe die Muster ja immer noch.
Ich versuche gerade mal so.
Werbung.
Kennst du das? Überall hört man gerade von Supplements. Ständig taucht was Neues auf. Und ganz ehrlich, im Supplement-Dschungel kann man schnell den Überblick verlieren. Was mir dabei wichtig ist, ich möchte nicht einfach irgendwas nehmen, sondern Produkte, bei denen Qualität, Transparenz und Alltagstauglichkeit wirklich zusammenpassen. Genau deshalb finde ich Ancient and Brave spannend. Die Marke steht für hochwertige, moderne Wellness-Routinen und achtet auf Reinheit und Qualität. Ohne Füllstoffe, Bindemittel oder künstliche Aromen. Mit Inhaltsstoffen aus der EU, B Corp zertifiziert und regelmäßig unabhängig auf Schwermetalle und Verunreinigungen getestet. Entwickelt werden die Produkte gemeinsam mit Wissenschaftlern und Ernährungsexpertinnen. Und die Marke ist außerdem von Frauen gegründet worden.
was ich daran mag, man kann die Produkte super unkompliziert in den Alltag integrieren. Ob in Wasser, Kaffee, Joghurt, Smoothie oder Shake. Und je nachdem, was besser zu deiner eigenen Routine passt, gibt es unterschiedliche Optionen wie True Biome, True Collagen oder True Creatine Plus für Energie und Leistungsfähigkeit. Ancient Brave ist außerdem Partner von 1% for the Planet. Setzt also auf Nachhaltigkeit, Transparenz und ethische Produktion. Ist klimaneutral und verwendet ausschließlich recycelbare Materialien. Wenn du dir Ancient Brave mal anschauen möchtest, bekommst du 20% auf deine Bestellung im Onlineshop mit dem Code SAH, alles groß geschrieben, 20.
Den Bogen hinzukriegen zu deinen Männern, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon richtig verstehe. Ich frage die Frage, die sich mir gerade stellt, ist die Panik, die du schiebst in Beziehung, ist da eigentlich mehr der Schwerpunkt, ich brauche einen Mann, der mich durchs Leben führt? Oder mehr der Schwerpunkt, ich bin so schlecht, du verlässt mich? Also ist es mehr das Selbstwertgefühl, was so richtig getriggert ist, oder ist es mehr diese Autonomie, ich brauche dich als Stütze und Führung in meinem Leben?
Ich glaube, das ist beides sehr stark ausgeprägt. Ich weiß gar nicht, ob da so viel, ob es da einen gibt, was so richtig überwiegt, weil auf der einen Seite ist es definitiv so, dass es Regulationsmechanismus von mir ist, weil ich scheinbar nicht hinkriege, mich selbst zu regulieren. Ich hoffe dann, er zeigt mir, wie schön das Leben plötzlich sein kann und plant dann unseren Tag und was weiß ich. Und auf der anderen Seite ist es aber auf jeden Fall auch, ja, du nennst mir, wie viel ich wert bin, das auf jeden Fall auch. Weiß nicht.
Ist dein Selbstwert, ich gehe jetzt mal so ganz richtig denkend analytisch vor, ist dein Selbstwert auch so labil, weil du im tiefsten Inneren das Gefühl hast, ich kriege das Leben nicht geregelt? Oder auf was bezieht sich deine, also vielleicht kannst du mal so, vielleicht hast du ja schon so die ein oder anderen Glaubenssätze erarbeitet. Was ist denn so dein Selbstbild vielleicht auch, warum du damit rechnest, dass du verlassen wirst?
Also ich glaube, so mein tiefster Glaubenssatz ist auch, ich muss aktiv etwas dafür leisten, nicht verlassen zu werden. Und dass ich eben ja einfach nicht genug so bin, wie ich bin. Ich glaube, an sich bin ich schon ein sehr guter Mensch und das denke ich auch wirklich über mich. Aber wo es, glaube ich, bei mir Probleme gibt, ist, dass ich denke, ich bin nicht so gut wie andere. Vor allem in diesen typischen Kategorien, wo man ja sagt, okay, die muss man irgendwie, das muss man schaffen, um irgendwie als erfolgreich dazustehen.
Welche wären das in deinem?
Zum Beispiel Karriere, auch Liebesleben, so, also keinen Mann zu haben, aber auch so Fähigkeiten. Also ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts richtig gut. Ich kann gut nachdenken und gut reflektieren und das habe ein gutes Wertesystem. Das ist alles, was ich kann und habe.
Ist so sehr leistungsgebunden definiert. Fällt mir auf. Also es geht ja so darum, was habe ich vorzuweisen? Welche Erfolge?
Ja, ich empfinde mich als langweilig einfach auch, als nicht, irgendwie, wahrscheinlich bin ich eh jedem langweilig, also zu langweilig. So.
Warum, wie kommst du darauf, dass du langweilig bist?
Weil ich nicht so coole Hobbys habe wie andere, weil ich keine richtige Fähigkeit habe, wo andere, keine Ahnung, Instrument spielen oder was weiß ich. Ja. Ich bin auch immer so ernst und mit mir kann man irgendwie immer nur Deep Talk reden, aber ich kann nicht einfach mal witzig sein, einfach mal so leicht durchs Leben gehen. Dann denke ich mir immer, ich bin wahrscheinlich viel zu schwer und das tut bestimmt Menschen mal gut, mit mir auch mal Deep Talk zu führen, aber wenn sie das dreimal hintereinander machen, dann denken sie auch, oh ja, mit der kann ich überhaupt gar nicht irgendwie auch mal lachen.
Obwohl du hier eine ganze Menge lachst.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein Schutzmechanismus. Ja.
Ja, das ist irgendwie. Also, in meinem Gefühl geht das alles so in die Richtung, schon in diese Autonomie schaden, ich kriege vieles irgendwie nicht hin.
Ja.
So vom Grundthema.
Ja.
Ich kriege vieles nicht hin, was andere hinkriegen.
Genau, und ich wünsche mir dann immer, dass irgendjemand kommt, egal ob Freundin oder Elternteil oder was weiß ich, wo sagt, okay, wir machen das jetzt zusammen.
Genau.
Ja.
Und das ist ja genau deine Prägung.
Mhm.
Das ist ja genau deine Prägung. Das ist ja das, was du aufgesogen hast bei deiner Mutter. Wir, wir, wir. Erstmal mit der Hauptbotschaft, wir können das nicht, wir schaffen das nicht. Und du alleine schon gar nicht.
Ja.
Wenn eigentlich nur mit Mama.
Ja.
Und dann auch noch schlecht, weil wir sind ja nicht die, die sowas schaffen.
Ja. Ja, nee, da hast du recht.
Und das, du bist durchdrungen von dieser Botschaft, vom Scheitel bis zur Sohle.
Hm. Ja, meine Mama, die kennt mich ja auch sehr gut und meine Prägung und ich rede da mit ihr auch offen drüber. Sie ist auch gar nicht kritikfähig und sie sagt immer, ja, das ist halt, weil der Papa so emotional nicht verfügbar ist und war, also sie denkt da nicht, dass sie denkt da nicht, dass sie irgendeine Schuld trifft.
Mhm.
Und mein Papa hat bestimmt auch seinen Teil dazu beigetragen, mit Sicherheit, aber ja, sie eben auch.
Ja, es ist so wenig selbstreflektiert, ne?
Mhm.
Das macht es ja auch nicht so ganz einfach, das dann mit dir zu klären.
Nee.
Weißt du, was ich bei dir so raushöre? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch wirklich ein Teil des Problems ist. Das ist, dass du einerseits wirklich ja ein paar blöde Prägungen von deiner Mutter abbekommen hast und auch von deinem Vater. Aber ich nehme jetzt mal mehr die Mutter, weil für diesen Autonomieschaden, das hat auch viel das Vorbild deiner Mutter und welche Botschaften sie dir vermittelt hat zu tun. Und auf der anderen Seite höre ich so raus, dass du sie echt auch lieb hast.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also wir haben auch ein sehr enges Verhältnis miteinander.
Aha, genau, immer noch, was die Autonomie ja auch nicht gerade beflügelt. Und dann ist das ja umso schwerer, sich da gesund zu lösen.
Ja. Übrigens so, also was Eifersucht und Verlustangst angeht, im Familienkontext habe ich das auch. Also bei Freunden nicht so, aber ich bin schon sehr oft sehr eifersüchtig, auch auf das enge Verhältnis mit zwischen meiner Schwester und meiner Mutter oder auch zwischen meinem Bruder und meiner Schwester. Also da äußert sich das auch und weil ich gehe mal davon aus, weil da auch der Ursprung irgendwo liegt wahrscheinlich.
Hängt das nicht alles damit zusammen, wie auch mit der Freundin auf dem Schulhof, dass du immer so dich abhängig fühlst von der einen Person und da darf eben keine Konkurrenz kommen? Komm mal, auf dem Schulhof. Ich finde dieses Bild eigentlich wahnsinnig symptomatisch für das, was du mir erzählst. Ich sehe dich da wirklich stehen, die Freundin spielt mit der anderen und dann stehst du da einfach. Und ich denke, warum gehst du denn nicht los? Da sind doch noch andere Kinder. Warum machst du denn nichts? Ne? Frag doch hier, ob du mitspielen kannst. Ja? Oder fang selber ein Spiel an und hol dir Mitspieler dazu. Also dieses ganz Passive, was in diesem Bild ist.
Hm.
Ne? Das ist irgendwie, und das meine ich jetzt gar nicht kritisch, es ist ja, also das meine ich jetzt gar nicht so, fühle dich bitte jetzt nicht kritisiert, sondern einfach nur beschreibend.
Hm.
Und irgendwie auch ganz süß. Aber das ist ja genau das, was dir eigentlich auch vermittelt wurde. Nicht geh raus in die Welt und pack es an und du kriegst das schon hin. Also deine Autonomie wurde ja nicht gefördert, gar nicht.
Nee.
Und auf der anderen Seite, fällt mir jetzt auch ein, gleichzeitig auch zum Teil eine Überforderung an Autonomie. Weil dadurch, dass deine Mutter daheim so laissez-faire war, warst du natürlich dann auch wieder sehr auf dich zurückgeworfen, selbst dir den Tag zu strukturieren.
Mhm.
Also da auch wieder so eine Überforderung. Also da wurde dann manchmal vielleicht auch zu viel Autonomie von dir verlangt. Und auf der anderen Seite immer die Botschaft, das packst du nicht, das kannst du nicht.
Ja. Ja, doch, da ist was dran, ja.
Und deswegen bist du jetzt so geschwächt, dass du dich wirklich sehr, sehr abhängig fühlst. Und wenn man sehr abhängig sich fühlt, ist ja klar, dass man dann auch eine große Verlustangst hat. Wie soll das anders gehen? Wenn ich total abhängig wäre, wäre auch mein Horror. Also wenn ich irgendwo am Tropf hängen würde und davon hängt mein Leben ab,
dann wäre auch mein Horror, der Tropf würde abgezogen werden. Ja, also das macht ja alles Sinn.
Ja.
Die Frage ist ja jetzt nur, wie kommst du besser auf die eigenen Füße?
Ja, das ist die große Frage, stelle ich mir auch schon lange. Ja.
Ich frage dich erstmal noch eine andere Frage. War dir das eigentlich bisher, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du jetzt gerade hier sitzt, so klar, wie umfangreich deine Prägung ist, was die geschwächte Autonomie betrifft, diese Abhängigkeit durch deine Mutter? Oder war dir das eher so halb bewusst?
Doch, mir war das schon bewusst. Also ich habe auch schon viel mit deinem Buch gearbeitet und so weiter. Und ich habe das schon alles rausgearbeitet. Also es ist irgendwie immer noch mal krasser, wenn man es von außen hört. Aber eigentlich war es mir schon klar.
Mhm, aber das eigentlich ist immer so ein Wort, was dann ja doch und eigentlich dann ja doch nicht so ganz auch wieder transportiert. Ne? Aber das ist ja oft so und das ist ja auch der Vorteil, in psychotherapeutischen Gesprächen oder auch Gesprächen mit Freunden, dass man manchmal jemand außen braucht, der einem so die eigenen Gefühle auch nochmal so validiert.
Ja.
Und sagt, doch, das ist wirklich krass und so ist es.
Ja.
Ja? Und das ist vielleicht das, was hier jetzt auch nochmal stattfindet, gerade in diesem Moment.
Ja. Das stimmt. Ja, und ich habe auch schon, also meine Geschwister zum Beispiel, mit denen habe ich auch schon mal versucht, darüber zu reden, zu fragen, hey, wie habt ihr das eigentlich wahrgenommen, so als Kinder? Aber meine Schwester, die ist da ganz anders als ich, die verschließt ihre Gefühle da eher und so. Deswegen habe ich da nie so rausgefunden, ob die das auch so wahrnimmt. Aber ja, das hat auf jeden Fall viel mit meiner Mama zu tun, denke ich. Ich dachte immer nur, dass wahrscheinlich mein Papa und auch diese ganze Schulhofgeschichte noch einen größeren Anteil spielt. Also ich dachte, dass meine Mama wahrscheinlich eher so einen kleineren Teil dazu beiträgt.
War das auch eine Hoffnung?
Ich habe es einfach nie so groß wahrgenommen, weil, ich meine, ja, sie hat Wir-Botschaften verwendet, aber das war jetzt ja auch nicht täglich oder. Aber klar, also ihre Angst, die spiegelt sich ja in jedem, in allem, was sie tut, auch wieder. Und das ist wahrscheinlich unbewusst, was ich auch viel aufgenommen habe, auch wenn sie es gar nicht so direkt zu mir geäußert hat.
Das denke ich nämlich. Ich denke, da war sehr, sehr viel durch Vorwurf. Und das sickert ja noch viel unbewusster und perfider in einen hinein. Also ganz klar ausgesprochene Botschaften. Wenn sowas ganz klar ist, dann kann man ja immer noch sagen, nö, sehe ich nicht so. Aber das sickert dann, das ist durchsickert einen so.
Ja.
Und ich habe eben gesagt, ist das auch deine Hoffnung? Weil ich höre so raus, dass du einfach zu deiner Mutter auch das wesentlich engere Verhältnis hast. Das heißt, die Loslösung von ihr.
Ja, sie ist halt eine meiner größten Bezugspersonen immer
noch.
Und dann wäre es ja okay, wenn ich da auch
jetzt,
noch
cutte. Jetzt kommst du in die Klemme.
Wenn ich da auch noch cutte, dann bin ich ja noch mehr alleine.
Genau.
Wie ich schon bin, ja.
Ich glaube, da beiße ich geradezu die Katze in den Schwanz. Und da kommst du nämlich richtig in die Klemme. Du, sicherlich hatte dein Vater auch Anteile. Also du hast ihn ja beschrieben als eine Person, die eben schlechte Gefühle äußern kann, die aber durchaus präsent war.
Ja.
Du hattest manchmal Zweifel, ob er dich liebt hat, durch seine Art und so weiter. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema. Das glaube ich schon. Aber ich konzentriere mich mal ganz gern, weil wir eben dieses Format haben, dass wir nur das eine Gespräch haben, mich immer ganz gern auf so einen zentralen oder wenige zentrale Aspekte. Und da sehe ich im Moment mehr deine Mutter, weil deine Mutter natürlicherweise für dich als Frau, als Mädchen ja auch die größere Identifikationsfigur ist und auch die viel stärkere Bezugsperson war, weil deine Mutter, wenn ich das raushöre, ja eigentlich mehr noch sich um die Kinder gekümmert hat.
Ja.
Und du bis heute zu ihr ein sehr enges Verhältnis hast und jetzt hast du halt so eine Doppelprägung. Also das ist jetzt nicht so richtig gut ausgedrückt, aber was ich eigentlich sagen will ist, auf der einen Seite hat deine Mutter, dadurch, dass sie selber so eine geschwächte Autonomie hat, deine Autonomie sehr stark geschwächt, durch Botschaften, durch Vorbild und so weiter. Auf der anderen Seite hat sie sich ja immer, zum Teil auch natürlicherweise, als deine engste Bezugsperson angeboten und auch als deine Beschützerin.
Ja.
Schon als Kind.
Mhm.
Ja, dass sie so dich warnt, beschützt, das sagt, kannst du nicht alleine, ne? Ich komme mit oder so.
Mhm.
und sicherlich auch bei einigen Aufgaben, die durchaus altersgerecht alleine zu bewältigen gewesen wären. Und dadurch hat sie ja implizit immer die Botschaft in dich hineingetragen, du schaffst das nicht ohne Mama.
Ja.
Und das ist ja die implizite Botschaft, die ist nicht gewollt, aber die schwingt einfach mit für ein Kind.
Ja, nicht nur du kannst nicht, aber du darfst auch nicht.
Sogar noch weiter, du darfst nicht ohne Mama. So, also bist du ja jetzt richtig eng an sie gebunden.
Ja.
Na, du darfst dich dann ja auch nicht lösen.
Ja.
Und du bist ja auch gar nicht gelöst.
Nee.
Und jetzt hast du aber nun, und das meine ich mit doppelter Prägung, das nächste Problem, dadurch, dass du so geprägt bist, dass du ohne Mama nicht durchs Leben gehen kannst, kannst du dich ja jetzt auch umso schlechter von ihr lösen und zu einer gesunden Autonomie kommen.
Ja. Und wie gesagt, ich versuche es ja schon. Also wenn mir Sachen direkt auffallen, dann spreche ich die jetzt schon seit ein paar Jahren auch an, aber...
Das berührt mehr so die Oberfläche des Problems.
Ja, weil tief in mir, heute mache ich natürlich alle Sachen ohne meine Mama. Also ich brauche sie jetzt nicht, um mir irgendwas auf Amazon zu bestellen. Obwohl, jetzt wieder beim Wohnung einrichten, wäre es gut, wenn sie mir sagen würde, die Kommode sieht gut aus. Aber ja. Es ist halt einfacher, glaube ich, wenn man zusammenlebt, weil man dann die ganzen Situationen mehr hat präsent. Aber wenn man ja auch gar nicht mehr zusammen wohnt und wie löse ich mich da?
Das Ding ist ja, dass du es so wahnsinnig tief verinnerlicht hast.
Ja.
Wie waren nochmal deine Glaubenssätze, was Autonomie betrifft?
Ich schaffe das nicht alleine.
Ich schaffe das nicht alleine, der reicht ja schon.
Ja, und ich bin nicht sicher in mir. Also ich brauche jemand anderen, um sicher zu sein. Genau. Ich brauche dich, ja.
Genau. Und das ist ja tief in dir drin.
Ja. Ja, ganz tief.
Was würde es denn mit deiner Loyalität zu deiner Mutter machen, wenn du sie wirklich nicht mehr brauchst und wenn du wirklich alleine klarkommst? Inwiefern würde das eure Beziehung verändern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich denke ich da eher so an mich wieder, dass ich dann halt haltloser bin. Aber
also erstens kannst du es dir gar nicht vorstellen, weil du sofort das Gefühl hast, deinen Halt zu verlieren.
Ja, genau, da geht mein erster Gedanke hin.
Genau. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass da noch eine zweite sehr schwere Ebene ist. Und zwar, du durftest doch auch nicht alleine machen, hast du eben gesagt. Du darfst es ja auch nicht. Nicht nur du kannst es nicht, du darfst es nicht. Was wäre denn jetzt, wenn du dich wirklich löst? Wäre das nicht auch irgendwie so wie ein kleiner Verrat oder Schuldgefühle, die da hochkommen würden?
Also ich glaube, dass ich eigentlich auch schon gar nicht mehr, ich mache auch gar nicht mehr so viel für meine Mama. Also klar, ich bin für sie da, aber ich denke, das ist eigentlich in einem gesunden Verhältnis. Also mir ist schon aufgefallen, dass eigentlich, wenn meine Mama irgendwas braucht, sie sich immer bei meiner Schwester meldet, weil die auf jeden Fall immer ja sagt. Und ich zum Beispiel so Sachen, die sie teilweise von ihr dann will, gar nicht machen würde für sie, weil ich sagen würde, mach das selbst. Und deswegen, ich denke mir, eigentlich mache ich das doch schon. Ich löse mich doch eigentlich schon.
Und was ist das Aber? Bleib mal dabei. Versuch jetzt mal, weil im Moment bist du im Kopf, du überlegst so, jetzt versuch mal.
Werbung.
Diese Folge wird von Koro unterstützt. Wie ihr sicher wisst, liebe ich diese Partnerschaft, denn bei Koro findet ihr qualitativ hochwertige und innovative Produkte für den Alltag, die auch meinen Alltag und mein Praxisteam bereichern. Im April dreht sich bei Koro alles um nussige Lieblingsmomente. Genauer gesagt, um die Nussmousse, die cremig, vielseitig und echte Allrounder in der Küche sind. Ob im Porridge, auf Pancakes, im Smoothie, beim Backen oder auch herzhaft in Dressings und Dips. Sie lassen sich super vielseitig einsetzen. Ich zum Beispiel mag Mandelmousse total gern auf noch warmen Toast mit ein paar Bananenscheiben oder auch einfach als Topping auf dem Frühstück. Genau solche kleinen lustigen Altersmomente stehen bei Coro diesen Monat im Fokus. Wenn ihr also Lust habt, euch durch das Sortiment zu probieren, dann schaut gern vorbei im Coro Online-Shop auf coro.com. Und mit meinem Code STAHL, alles groß geschrieben, bekommst du 5% Rabatt auf deine nächste Bestellung.
Nochmal, am besten senkst du sogar den Blick, dann geht das leichter, wieder ins Gefühl zu kommen. Was ist denn das Aber? Also irgendwas klebt doch da wie Zement trotz allem.
Ja, dass unsere Bindung dann auch kleiner wird.
Also bitte bleib mal dabei, was spürst du da gerade? Versuch mal wirklich das auch jetzt zu fühlen, was da in dir eigentlich im Widerstand ist. Also die Bindung wird kleiner.
Ja, und auch, ja, wenn ich sie weniger brauche, dann braucht sie mich auch weniger.
Und was würde das bedeuten, wenn sie dich weniger braucht?
Ja, dass wir beide unabhängiger sind und beide auf uns alleine gestellt.
Und was für ein Gefühl löst das in dir aus? Alleine gestellt.
Ja, Hilflosigkeit, Panik, und da schließt sich dann auch der Kreis zu den Männern, denke ich, weil, also das ist gerade so das Gefühl auch, an was ich dann denke. Also ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, was passiert, wenn ich jetzt wieder in der Unsicherheit mit einem Mann bin, was da dann für ein Gefühl mit mir aufkommt, und das ist dann, denke ich, ein ähnliches. Ja.
Also ein ähnliches tiefes Gefühl von, ich komme nicht klar. Wenn du jetzt mal so auf dieser Gefühlsebene bleibst und wirklich auf der Gefühlsebene, was bräuchte es denn, dass du dir innerlich ein bisschen mehr zutraust und dir ein bisschen mehr Selbstständigkeit zutraust und mehr Entscheidungsfähigkeit? Fühl mal hin, was wäre so ein erster Schritt, in welche Richtung müsste das denn gehen?
Ja, ich bräuchte ein gestärktes Selbstwertgefühl. Also einfach, dass ich mehr das Gefühl habe, ich bin okay, so wie ich bin, und ich kann das auch alleine.
Aber das ist ja schon relativ groß. Und vielleicht im ersten Schritt auch noch zu abstrakt. Spür mal hin, was noch ein kleinerer Schritt wäre. Also da ist ja diese irre Bindung zu deiner Mutter.
Ja.
Und zwar auf so eine doppelte Art und Weise. Einerseits das Gefühl, ich kann nicht ohne sie. Und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen wie, ich darf dich nicht verlassen. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das passt schon. Ja.
Also ich kann nicht ohne dich und ich darf dich nicht verlassen.
Ja. Ja, das sagt sie auch immer. Sie sagt immer, ja, Familie, das ist so wichtig und das Größte, und da muss man dran festhalten, und wir können so glücklich sein, was wir haben, und ist ja auch so, aber ja. Ja, muss man dran festhalten, ja. Das passt.
Also ich habe immer den Eindruck in diesem Gespräch, dass du deinen Selbstwert für die Bindung opferst. Ne? Also ich bin lieber nicht okay und bleibe wenig autonom, als dass ich die Bindung zu meiner Mutter oder zu der Familie opfer. Ich bleibe bei deiner Mutter, als dass ich die Bindung zu Mama opfer. Das ist der Preis, den du bezahlst für die Bindung.
Ja, ist schwer vorzustellen. Ja, es ist schwer, weil ich überlege, wann ich das eben mache im Alltag.
Ja, jeden Tag. Du fühlst dich ja unselbstständig und bleibst dadurch innerlich auch immer in der Bindung.
Ja.
Also von deinen tiefsten inneren Überzeugungen bist du ja immer noch das kleine Kind, was an der Hand von Mama durchs Leben geht.
Ja.
Auch wenn es auf einer äußeren Ebene nicht immer so ist. Aber das, das Innerste, das ja. ist ja so. Das ist ja deine gefühlte Realität.
Ja, ja, okay. Ja, da bin ich dabei.
Und da, auf der Ebene ist es wichtig, Linda, dass du immer auf dieser Ebene arbeitest, weil ja. dieses Theoretische und das Oberflächliche, ja, ich kann alleine ein Hotel buchen oder so, das ist nur Makulatur. Es geht darum, wirklich dieses gefühlte Innere, was ja extrem nochmal laut wird in Männerbeziehungen.
Mhm.
Da wirst du buscht, da bist du mal voll damit, ne? Oder du willst eine Wohnung einrichten, kannst keine Entscheidung treffen.
Ja.
Ja, also da ist ja diese tiefe Bindung, Loyalität zu deiner Mutter, die dich aber auch gleichzeitig in der Unselbstständigkeit hält.
Ja. Ja.
Also im Grunde genommen müsstest du dich ein Stück weit aus der Bindung befreien.
Mhm.
Innerlich, ich rede von inneren Prozessen.
Mhm.
Aber das bräuchte etwas, was ich bei dir im Moment nicht fühle. Sowas auch ein bisschen wie Trennungsaggression, zu sagen, Mama, das war scheiße.
Ich habe nie, also das Witzige ist, ich bin gegenüber von meinen Eltern immer sehr auf, also sehr auf Krawall aus. Habe ich bei anderen gar nicht so, aber ich bin eigentlich schon, sagt sie auch immer, also ich spüre bei dir immer so eine Aggressivität gegen mich.
Also sie ist da, aber?
Ja, ich bin dann auch wirklich unausstehlich meinen Eltern gegenüber teilweise, denke ich mir so. Also ich würde nicht so mit mir reden lassen. Aber bei Männern habe ich das gar nicht. Die stelle ich immer auf den Podest.
Also du merkst schon, da ist eine Wut und trotzdem kommt sie ja nicht richtig weg.
Ja, obwohl ich sie ja schon an denen rauslasse.
Was lässt du denn da raus, welche Wut?
Also passive Aggressivität, das ist so schnippig immer.
Ja, aber passiv-aggressiv ist ja, ja, aber was macht dich denn so wütend?
Ich kann das gar nicht sagen. Ich gehe ins Auto, wenn sie mich jetzt abholen würde, ich mache die Tür auf, setze mich hin und das ist wie ein Schalter umgelegt und dann bin ich plötzlich passiv-aggressiv. Ja.
Ja, aber was ist denn da? Was findet denn da statt?
Ja, irgendein Schutzmechanismus.
Gegen was? Was beschützt du? Was geht dir auf den Sack, auf gut Deutsch?
Ah, das weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich wieder in diese Kindesrolle gesteckt zu werden, weiß ich nicht. Obwohl ich die ja auch auf der anderen Seite gerne bin.
Aber es macht dich auch wütend. Also beides.
Ja.
Formulier mal, was dich wütend macht, wenn du es mal aussprichst.
Mir fehlt da gerade noch so ein bisschen der Zugang dazu, leider.
Also du merkst, du bist wütend, du bist aber nicht, du bist hauptsächlich passiv-aggressiv, also mehr so schnippisch, also oder wie äußern sich deine passiven Aggressionen?
Ja, so ich will wirklich nett sein, ich stelle mir auch vorher vor, ich bin jetzt, alles ist gut, alles ist Frieden und trotzdem, also ich bin auch sehr reizempfindlich und ich denke mir immer, ach vielleicht, weil ich weiß, bei meinen Eltern werde ich bedingungslos geliebt, da kann ich das rauslassen, das ist immer so meine Erklärung dafür. Aber vielleicht ist es auch Wut, die ich habe gegen die Art, wie sie mich eben erzogen haben oder wie ich halt aufgewachsen bin, das kann natürlich auch sein. Ja.
Also du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was dich wütend macht.
Nee.
Und hast du einen blinden Fleck?
Ja.
Der ist doch spannend. Weil da ist wahrscheinlich viel vorzufinden.
Ja. Ja, der ist blind, ja.
Ja, an dieser Stelle fällt ja auf, dass Linda bei dem Thema Wut so einen blinden Fleck hat, dass sie zwar spürt, dass sie wütend ist und wütend sein kann, aber diese Wut nicht richtig reflektieren kann. Was genau macht sie eigentlich so wütend oder was ist da eigentlich los in diesem Moment? Und Wut ist ja das Gefühl, das die Natur uns mitgegeben hat, um autonome Bedürfnisse durchzusetzen. Also ohne eine gewisse Aggression ist es schwierig, für meine eigene Autonomie einzutreten. Und deswegen ist es recht typisch für jemanden, der so eng in der Bindung ist, wie Linda eben zu ihrer Mutter, vor allem aber auch zu ihren Eltern, dass sie diese Wut eben unterdrückt, um die Bindung auf jeden Fall aufrechterhalten zu können. Und gleichwohl spürt sie, dass da aber trotzdem Wut da ist. Also sie ist da innerlich richtig in der Klemme zwischen ihrem Wunsch nach Bindung und ihrem Wunsch nach mehr Autonomie und Loslösung von ihren Eltern. Aber noch opfert sie häufig die Autonomie und die Wut eben für die Bindung, weil sie sich noch nicht so richtig in der Lage sieht, auf eigenen Füßen zu stehen. Und dafür müsste sie eben, um das besser zu können, einen besseren Kontakt zu ihren Wünschen und Bedürfnissen bekommen. Denn je klarer sie sich selbst spüren kann, desto mehr Bodenhaftung wird sie auch verspüren. Und damit auch mehr Stärke, innere Stärke, die sie wiederum zu mehr Autonomie führt. Und dafür ist es aber vor allen Dingen auch wichtig, dass sie Kontakt bekommt zu ihren Wutgefühlen und sich diese auch erlaubt. Kannst du mal so in dich spüren, wo im Körper du die Wut spürst?
Ich spüre sie immer hier oben im Brustbereich, Brustkorb.
Kannst du sie jetzt spüren, wenn du sie spüren willst?
Ein kleines bisschen vielleicht.
Dann lass uns mal in die Situation reingehen. Du bist bei deinen Eltern. Und dann ist plötzlich diese, was spürst du dann da plötzlich? Obwohl du dir vorgenommen hast, nett zu sein.
Ich denke mir dann oft, oh, du bist mir jetzt zu viel.
Du bist mir zu viel.
Ja, ich kann deine Energie gerade nicht haben.
Welche Energie?
Einfach die Anwesenheit.
Was ist genau zu viel?
Sie sagen ja noch nicht mal was. Ist ja so, bevor überhaupt irgendwie was gesagt wird, ist mir schon zu viel. Ich mir denke, ah nee, du passt gerade nicht zu mir.
Also du willst Grenzen setzen.
Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, welche Grenze. Also
ja, die Grenze, also ist ja so ein Gefühl von, du bist mir zu sehr auf der Pelle.
Ja, aber es sind eigentlich normale Alltagsbegegnungen. Aber ja, trotzdem fühlt sich das für mich so an.
Ja, also es ist irgendwie ein Trigger, dieses, wahrscheinlich von früher, dieses irgendwie so vereinnahmt werden, immer. Formuliert du es mal.
Bei meinem Papa ist es, glaube ich, viel so, du siehst mich nicht, kann ich mir vorstellen. Also, keine Ahnung, letztens hat er irgendwas Altes von mir weggeschmissen und hat mich vorher halt nicht gefragt, was halt noch bei ihm im Haus war von mir. Und es hat mich halt auch richtig angekotzt. Und dann habe ich halt auch gesagt, ey, fragst mich nie. Und
Du siehst mich nicht und was ist bei deiner Mutter?
Gute Frage.
Was macht dich so wütend?
Ja, ich, wahrscheinlich dann das Gegenteil, einfach, dass sie mich zu sehr halt beansprucht, schätze ich mal, aber ich spüre es gerade im Moment schlecht,
Okay, also das ist etwas, wo du ganz schlechten Zugang hast, da ist irgendeine Wut, aber die, die dir auch nicht wirklich so richtig gestattest, die dann eher immer so in verdeckter Gestalt daherkommt und die von dir auch nicht so richtig reflektiert ist.
Ja. Ich kann mir teilweise auch schon ihre Sprachnachrichten nicht anhören, weil mir das alles zu viel ist. So.
Ja, also eigentlich willst du mehr Grenzen?
Ja, eigentlich schon. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch schlecht, wenn sie mir den ganzen Tag nicht schreiben würde. Das ist so ein Zwiespalt, ja.
Ja. Das heißt, du hängst da extrem fest. Und du bräuchtest die klare Wut, aber du gibst ja auch nicht das Recht dazu. So richtig. Du hängst überall so ein bisschen so zwischen Baum und Borke, weißt du, so irgendwie einerseits ist es ja zu viel und du willst auch Grenzen setzen, aber du setzt sie dann irgendwie so unterschwellig und schnippisch. Mhm. Auf der anderen Seite fühlst du dich total abhängig. Und wahrscheinlich spielen auch Schuldgefühle eine Rolle, weil ja diese Botschaft ist, wir müssen zusammenhalten und du darfst im Grunde auch nicht wirklich selbstständig sein. Die schwingt ja auch noch mit. Also das ist ja so ein ganzer Kladderadatsch.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, da hast du einen Punkt, ja.
Und da ist es für dich wichtig, viel, viel klarer, denke ich, zu deinen Bedürfnissen zu kommen. Also, was du wirklich willst an Nähe, was du wirklich richtig findest an kümmern oder nicht kümmern, dass du lernst, viel mehr bei dir zu sein, bei deinen Bedürfnissen. Dann kriegst du auch mehr Boden unter den Füßen.
Die Frage ist nur, wie mache ich das? Ja, wie gesagt, ich will, also eigentlich habe ich schon zu, ich mache schon viele Sachen gar nicht für sie, weil ich mir denke, das kriegst du auch alleine hin, du bist eine erwachsene Frau und deswegen werde ich da auch schon gar nicht mehr angefragt, sondern meine Schwester. Und ja, also.
Ja, das sind ja so Abgrenzungsversuche auf der äußeren Ebene, die sind ja auch völlig okay. Aber auf der inneren Ebene fehlt es dir so an innerer Klarheit.
Ja.
Deswegen fällt es dir auch so schwer, Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Weil du so wenig einen klaren Ausschlag hast.
Mhm.
Und dir fehlt es auch an Klarheit, was macht mich eigentlich wütend?
Mhm.
Na, das ist auch so ein Gemauschel da mit der Wut. Einerseits so ein bisschen patzig, auf der anderen Seite ist ja gar nicht klar, worum geht es eigentlich wirklich.
Mhm.
Und einerseits setzt du zwar ein paar Grenzen, auf der anderen Seite bist du aber gar nicht gelöst, weil du sofort auch sagst in einem Satz, mir gehen ihre Sprachnachrichten zum Teil auch wirklich auf die Nerven, ich will es gar nicht hören. Und sofort in einem Satz, aber es wäre auch schlimm, wenn sich mal ein Tag nicht wählen würde.
Ja.
Also du weißt ja auch gar nicht,
was ich will.
Was du willst.
Nee.
Und was du darfst, wo überhaupt deine Rechte
auch sind. Ich wusste noch nie, was ich will.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass du auch nicht weißt, was du darfst. Du wüsstest mehr, was du willst, wenn du mehr wüsstest, die innere Erlaubnis hättest, dich auch wirklich lösen zu dürfen.
Mhm. Ja. Okay. Wie löse ich mich?
Ich denke, es geht weniger um diese äußeren Handlungen. Oder du hast natürlich so einen Handlungsdruck, den kann ich auch total verstehen, als vielmehr darum, dich innerlich besser zu spüren und dich besser zu sortieren. Mhm. Also, dass du einen besseren Draht nach innen bekommst.
Mhm.
Dass du deine Gefühle klarer fühlst. Auch die Wut. Die Wut ist ja das Gegengift zu deiner Abhängigkeit.
Ja, die ist aber eigentlich nie da.
Ja, die ist viel zu wenig da.
Ich habe das auch bei Männern gar nicht. Also selbst nachdem ich, wenn die Beziehung vorbei ist, ich schreibe mir sogar, habe mir schon Listen geschrieben, was alles falsch vom Gegenüber war. Und trotzdem kam keine Wut aus. Ich habe mir die durchgelesen und trotzdem war es für mich noch, ja, der tolle Mann.
Ja, und ich denke, ein bisschen, also es ist auch ähnlich mit deinen Eltern. Du hast, bist zwar manchmal so patzig oder so und dir sind Sachen zu viel, aber eigentlich ist es dasselbe in Grün. Du fühlst dich abhängig und deine Wut ist unterdrückt.
Mhm. Ja, kann gut sein. Ja.
Und da fehlt es dir, glaube ich, auch so an innerem Schwung, weil dir da auch so die Energie und die Wut fehlt, zu sagen, sag mal, Mama, Papa, das war echt scheiße, was ihr da zum Teil gemacht habt. Hättet ihr nicht mal selber in Therapie gehen können, anstatt eure, ne? So.
Mhm.
Ich spüre, du beschreibst mir das zwar alles, aber ich fühle keine, dass du sagst, hey, was war denn das da? Ne?
Ja, ich habe das meiner Mama schon gesagt, aber dann halt vielleicht nicht in einem richtig vorwurfsvollen Ton, sondern eher mit ein bisschen Humor. Gesagt, ja, du hast mir das alles mitgegeben, danke dafür.
Damit hältst du doch komplett die Beziehung. Aber es geht auch gar nicht darum, das ist es, was ich meine, es geht gar nicht so sehr um die äußeren Handlungen bei dir, ob du ihr das sagst oder nicht. Es geht bei dir vielmehr um dieses, dir innerlich mal die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ey, was haben die da eigentlich mit mir gemacht? Was hat die denn da immer für Filme am Laufen? Sag mal, hat sie die noch alle? Geh nicht nach Frankfurt. Geht's noch?
Ja.
Siehst du, jetzt lachst du wieder.
Damit, ja.
Ja, aber damit entkräftest du auch die Wut. Und ich glaube, das ist das, was Stimmt. du jetzt erstmal bräuchtest. Dass du in eine gesunde Trennung reinkommst. Und dann kriegst du auch viel mehr Autonomie.
Mhm.
Also das mit den Männern kannst du erstmal meines Erachtens ein bisschen, solltest du nach hinten schieben. Dazu bist du im Moment, das überfordert dich.
Sollte ich gar nicht jetzt daten aktuell?
Also aus meiner Sicht bist du im Moment nicht fit für eine Beziehung, sondern es ist wichtig, dass du erstmal für dich selbstständiger wirst. Sonst gehst du ja in jeder Beziehung unter. Ja? Also oft würde ich nicht machen.
Mhm.
Kann ja noch gefährlich werden, wenn du an dann irgendeinen Toxiker gerätst, weißt du, der dich komplett in die Abhängigkeit reintreibt. Also würde ich im Moment mal nicht machen. Ich würde gucken, dass ich diese Loslösung von meinen Eltern hinkriege und dass du wirklich in die Autonomie kommst. Und der erste Schritt ist, dass du klarer in deinen Gefühlen wirst, was da passiert ist, und mehr tatsächlich dir auch mal gestattest, wütend sein zu dürfen, ja?
Ja.
Ich glaube, da sind viele Situationen, wenn man jetzt ein längeres Therapiesetting hätte, die man mal besprechen könnte. Was ist da eigentlich passiert? Und wie hast du dich da als Kind gefühlt? Und da mal zu gucken, ey, was war denn da los, ne?
Mhm.
Weil ich denke, dass du dir das auch, dass du da auch noch einen ziemlichen Schleier über der Realität hast. Dass es dir einerseits zwar klar ist, aber nicht so wirklich.
Okay.
Weil das wird ja wieder die Bindung gefährden. Also das Thema ist Trennung, aber du hast ja zu wenig Bindungs-, also zu wenig Selbstständigkeitsgefühl.
Ja.
Und da ist es so wichtig, gleichzeitig eben auch diese Autonomie, ich schaffe das auch, zu fördern. Also bist du in Therapie?
Ich war mal in Therapie, ja. Und meine Therapie hat damals auch geendet, weil meine Therapeutin gesagt hat, irgendwie, sie hat nichts mehr, was sie mir mitgeben kann und ich mache also keine Fortschritte. Und also sie merkt, ich verstehe zwar alles, aber es macht nicht Klick und sie sagt dann, bin ich scheinbar vielleicht nicht die Richtige oder... Ja.
Ja, weil es eben ganz wichtig ist, auch im tiefen Inneren an diesem Gefühl zu arbeiten, ich schaffe das.
Ja. Ja, was bei mir auch irgendwie oft so ein Muster ist, ist, dass ich irgendwie immer eine Ausrede finde, immer so ein Aber.
Ja.
Aber das,
genau.
Und das habe ich auch schon mein ganzes Leben lang. Also ja. Ja. Ich tue mir nur immer so schwer mit diesen Formulierungen. Du musst mit deinen Gefühlen dich besser, die besser verstehen, weil ich immer trotzdem denke, was heißt es in so einem Alltagsbeispiel? Also wie mache ich das im Alltag? Weil ich kann ja jetzt nicht jeden Tag mir meine Liste durchlesen, warum ich wütend auf meine Eltern zu sein habe, oder?
Da höre ich jetzt so einen richtigen Widerstand raus. Ich kann mir keine Liste durchlesen, warum ich auf meine Eltern wütend zu sein habe.
Nicht dauerhaft, meine ich.
Nee, daraus höre ich ja ganz deutlich, du machst mir hier Vorschriften und eigentlich stehe ich gar nicht dahinter.
Okay.
Zu sein habe. Und daran merke ich eben, und ich glaube, das ist so das Problem, und da beißt sich wieder die Katze im Stand, dass im tiefsten Inneren aufgrund deiner Abhängigkeitsgefühle auch gar keine Bereitschaft da ist.
Ja. Ja, das ins Tun kommen fällt mir sehr schwer.
Genau, weil das würde ja genau das verlangen, was dir so schwer fällt, diese eigene Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Weil du ja immer die Hoffnung unterhältst, da kommt schon jemand, der dich erlöst.
Mm. Ja. Das stimmt. Okay, wo setze ich jetzt an? Ich will es wirklich. ich will ja beziehungsfähig sein. Ich will glückliche, harmonische Beziehungen führen können. Und eigentlich im Kopf her bin ich auch bereit, das alles zu gehen. Deswegen mache ich ja schon seit Jahren die Arbeit. Nur ins Tun komme ich halt nicht. Ich weiß ja, da ist der Widerstand. Wie löse ich den auf?
Kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Weil jetzt passiert ja dasselbe, was immer passiert. Ich soll dich erlösen.
Ja, genau, ja.
Ne?
Ja.
Immer, wie, was soll ich denn jetzt tun?
Ja.
Das fragst du, aber hast du bestimmt schon 5, 6 Mal gefragt.
Ja.
Und ich denke, es geht nicht so sehr ums Tun, es geht ums innere Akzeptieren, zu sagen, ja, so war das ja wirklich. Hm. Boah, ist ja echt krass.
Mhm.
Krasse, na, diese Gefühle mal zuzulassen einfach, rund um das Thema Abhängigkeit, rund um das Thema, was ist eigentlich daheim passiert.
Hm.
Und dich mehr versuchen, da innerlich ein bisschen zu sortieren.
Ja.
Dass da dann auch der Schwung herkäme, zu sagen, jetzt krempel ich mal die Arme hoch.
Mhm. Ja.
Und ich würde dringend nochmal eine Therapie machen an deiner Stelle, weil die Themen sind sehr tief eingeprägt. Das können wir hier in einem Gespräch nicht lösen.
Ja. Gibt es da eine Therapieform, die du mir empfehlst? Also das letzte Mal habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht, Gesprächstherapie. Meine Therapeutin damals hatte mir gesagt, vielleicht wäre tiefenpsychologisch was für mich eher.
Also ich glaube, dass dir einige Ansätze da helfen könnten. Also eine gute Verhaltenstherapie, aber auch ein tiefenpsychologischer Ansatz. Oder auch familientherapeutisch. Meine Erfahrung ist immer, es kommt nicht so sehr auf die Therapieform an, sondern ob die Therapeutin oder der Therapeut irgendwie da gut ist. Also,
mhm.
Ja.
Mhm. Okay.
Ja, also es ist ja was, was so sehr tief sitzt.
Ja.
Und die größte Klemme, die du hast, ist, dass du einerseits einen Wunsch nach Lösung hast und andererseits am liebsten immer bei Mama bleiben würdest.
Ja.
Und das passt nicht zusammen.
Ja.
Und deswegen bist du manchmal auch so wütend und dann wieder nicht. Also deswegen, da bist du, weil du ja dich gar nicht so richtig selber traust, dich zu lösen. Logischerweise, weil ja in dir reingetragen wurde, du schaffst es nicht allein.
Ja.
Und da hängst du so richtig in der Klemme.
Ja.
Zwischen dem Wunsch nach Lösung und dem Wunsch nach Bindung.
Ja. Ja, manchmal habe ich dann auch so Anfälle, wo ich sage, ich will es mir jetzt beweisen. Also das habe ich sogar relativ oft. Sage ich, ja, ich habe noch nie ein Bild gemalt. Jetzt, nee, ich kaufe mir jetzt alles, was gehört. Ich will jetzt ein Bild malen. Und dann bin ich danach, aber so denke ich mir, ja klar, das ist jetzt nichts geworden. Sieht scheiße aus. Ja klar, ist jetzt wieder versagt. Hast du wieder Zeit und Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und da ist, glaube ich, auch schon mein Ansatz falsch. Allein auch dieser Anspruch an mich, dass ich es perfekt machen muss. Also wahrscheinlich einfach so, ja, ich mache es jetzt halt einfach mal, aber
es kann ja gar nichts werden. Wie soll denn das was werden?
Ja.
Es ist halt so ähnlich wie, ich kaufe mir jetzt ein Klavier, dann kann ich Klavier spielen. Und dann stelle ich fest, ich kann ja gar nicht Klavier spielen. Siehst du, hast ja schon wieder scheiße gebaut. Und noch nicht mal das kriegst du hin. Also das ist doch völlig irre.
Ja, ja, genau.
Ja. Also du baust das Scheitern ja schon mit ein in deinen Ansprüchen.
Genau.
Okay, wir müssen aber dem Ende zukommen.
Okay.
Was kannst du denn für dich heute hier so mitnehmen?
Ja, also dass das ganze Thema mit meiner Mutter wohl doch mich mehr geprägt hat, als ich gedacht habe. Ich habe ja vorher gedacht, dass es eher ein kleineres Stück ist quasi im großen Puzzle. Und dass ich versuchen werde, jetzt mehr auf meine Gefühle zu hören. Also wenn im Alltag halt ein Gefühl aufkommt, dass ich da dann wirklich mal auch reingehe. Vielleicht auch mir das aufschreibe oder so. Und dass ich mir nochmal eine Therapie, also Psychotherapie suche, habe ich sowieso vor. Ich bin gerade noch in dieser Übergangsfrist, wo man ja irgendwie warten muss oder so schlecht auf jeden Fall einen Therapieplatz kriegt. Ja. Ja. Ich bin leider nicht so hoffnungsvoll, dass es irgendwie was wird, aber ja, weil ich es halt schon so lange mit mir rumtrage, aber ich versuche es weiter.
Es liegt ja in deiner Struktur, dass du keine Hoffnung haben kannst, weil du hast doch den Glaubenssatz, ich schaffe das nicht.
Ja, ja, hast du recht. Was wäre so, also vom Gefühl her, glaubst du, das ist was, was man lösen kann?
Auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall kann man das lösen. Aber ja, du sagst ja immer, du willst es auch. Auf der einen Seite rutscht man aber auch mal so ein bisschen ab bei dir. Du hättest ja jetzt mit diesem Mutterthema auch sagen können, ja, stimmt eigentlich. Schon krass. Weißt du, so innerlich dich ein bisschen mehr öffnen.
Mhm. Mhm.
Und das ist, glaube ich, das Problem, weswegen ich auch sage, du brauchst nicht die äußeren Lösungen, sondern dass du dir innerlich mehr Erlaubnis gibst.
Ja.
Für alles, was da ist an Gefühlen.
Ja. Ja, stimmt. Ich mache dann schnell dicht, ja.
Genau. Und dann hast du zwar einerseits den Anspruch, hilf mir, aber auf der anderen Seite kriegt man wie bei so einer glatten Wand keinen richtigen Griff, weil du das dann emotional nicht zulässt.
Mhm.
Und das sind ja genau die Gefühle, die du bräuchtest, um in die Veränderungsbewegung zu kommen. Aber wenn du dann dicht machst, weil du doch nicht wahrhaben willst, dass es sehr eng ist oder weil du doch nicht wütend sein willst oder was auch immer,
ja,
dann drehst du dich selber im Kreis, weil du dann keine klaren Emotionen hast und dann kannst du auch keine, dann weißt du auch nicht, in welche Richtung du gehen sollst.
Ja. Oh Mann, alles sehr verzwickt. Ja, ich gebe dir recht. Nee, ist auch nicht einfach für mein Gegenüber dann, ja.
Aber ich denke, wenn du da jetzt ein bisschen mal tiefer tauchst, auch im Nachgang, könntest du daraus einiges mitnehmen.
Ich denke auch. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Linda, weil sie so sehr offengelegt hat, was viele Menschen so spüren. Ich versuche doch alles, um mich zu verändern. Ich habe auch ganz viel verstanden, aber ich fühle es einfach nicht. Ich komme auf diesem Weg irgendwie nicht so richtig weiter. Und das ist immer so die Kluft zwischen reflektierenden, mentalen Verstehen und es auf der anderen Seite auch wirklich emotional zu erfassen. Und deswegen denke ich, ist es für sie ganz wichtig, mehr in die emotionale Erfassung zu gehen, weil sie durch die enge Bindung zu ihren Eltern sich noch nicht richtig traut, ihre Gefühle richtig zu fühlen, auch ihre Wut mal zu fühlen und überhaupt das alles richtig einzusortieren. Das heißt, auch noch ein Stück weit mehr vielleicht die Realität ihrer doch nicht ganz einfachen Elternbeziehung in ihre Emotionen reinzulassen, weil ihre Bindungsunsicherheit bzw. ihre Unsicherheit auf eigenen Beinen zu stehen, ihr da immer wieder auch im Wege steht. Und ich denke, wir haben diesen Konflikt heute ganz gut herausgearbeitet. Und ich hoffe, dass es Linda auch Schritt für Schritt gelingt, noch einen tieferen Zugang zu ihren Emotionen zu bekommen und sich die Erlaubnis hierfür zu geben. So, und jetzt hören wir mal, wie es Linda ein paar Wochen nach unserem Gespräch ergangen ist.
Hallo, ja, die Podcastaufnahme ist jetzt ungefähr 5 Wochen her und es hat sich seitdem jetzt nichts drastisch verändert. Es fällt mir auch schwer, wirklich in Worte zu fassen, ob sich was verändert hat. Man vergisst doch relativ schnell sehr viel, einfach weil ja diese eine Stunde mit Steffi natürlich vollgepackt ist von Input, Aufregung und ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt, mir die Folge dann selbst anzuhören, weil ich glaube, wenn man sich selbst nochmal sprechen hört und sieht, an welchen Stellen man vielleicht irgendwie dicht macht oder wie man reagiert, dass das einem auch nochmal voll die Augen öffnen kann. Ich hatte seitdem auf jeden Fall schon ein paar Momente, wo ich als Win auf jeden Fall abstempeln würde. wo mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie in meinem Muster wieder bin und wo ich dann auch umschalten konnte. Aber natürlich sind die Probleme weiterhin da und ich werde Steffis Tipp auf jeden Fall auch nachkommen, mir psychotherapeutische Unterstützung zu suchen und habe auch jetzt erstmal die Dating-Apps deinstalliert und fokussiere mich erstmal auf mich und genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und ich bin ganz gespannt auf die Folge.
Ja, das war's für heute mit Stahl aber herzlich und ich hoffe, dass dir das Gespräch gefallen hat, beziehungsweise, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz gut mitschwingen konntest und für dich auch vielleicht persönlich etwas daraus gezogen hast. Dann freue ich mich aufs nächste Mal und verbleibe bis dahin deine Steffi.
Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.